Liebe Geschwister, lasst uns etwas lesen aus 1. Mose, Kapitel 22. Abvers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand frühmorgens auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach, Gott wird sicher sehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder, hinten im Gestrüpp festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstatt seines Sohnes. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Daher sagt man heute, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde besetzen. Und in deinem Nachkommen oder in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Bis dahin, in diesem kurzen Abschnitt von 19 Versen, die wir da gelesen haben, da wird 10-mal von Isaak gesprochen als dem Sohn. Also eine so knappe Geschichte. Aber wir sehen, der Heilige Geist hat Mose so inspiriert, dass er ständig das Wort Sohn, Sohn, Sohn benutzen sollte. Und 12-mal ein Possessivpronomen, also dein Sohn, ja, oder mein Sohn. Da wird das Herz noch mehr zum Ausdruck gebracht, diese Beziehung zu diesem Sohn. Und dann wird aber auch noch umschrieben in Vers 2, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Also es wird so zum Ausdruck gebracht, was Vater Abraham darbringen sollte, das war nichts anderes als sein einziger geliebter Sohn. Und damit sollte das eine Vorschattung werden darauf, dass Gott der Vater, einmal bereit sein würde, seinen einzigen Sohn zu geben für die Welt als Opfer. Und es drückt aus, wie schrecklich das war, für Gott Vater seinen Sohn zu geben. Und es ist interessant, in Vers 16, wo Gott sagt, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Die Septuaginta, die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments, die oft im Neuen Testament zitiert wird und auch den Sprachgebrauch im Neuen Testament ganz stark prägt, hat das übersetzt, deinen Sohn nicht verschont hast. Merken wir so ein Wort. Ja, das ist ja genau Römer 8, nicht wahr? Wo all die Segnungen in Christus beschrieben werden. Und dann heißt es doch in Römer 8, wo das immer mehr zum Höhepunkt kommt. Kapitel 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist genau der Wortlaut übernommen aus 1. Mose 22. Da macht der Heilige Geist ganz klar, dass 1. Mose 22 eine Vorschattung ist auf Golgatha hin. Und wirklich, ohne Problem wird man in diesen 19 Versen, sagen wir, wenigstens 20 Parallelen auf Golgatha hin entdecken. Also der Vater ist bereit, seinen geliebten Sohn herzugeben zum Opfer. Aber das Wichtige ist, Isaak war ein Sünder und er konnte nicht das Opfer werden. Er war nicht der Same der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten würde. Darum wurde er verschont, er sollte nur ein Bild sein. Aber die Frage von Isaak, mein Vater, und er sagt, hier bin ich, mein Sohn. Interessant, also wenn Vater und Sohn kommuniziert, der Vater verwendet diesen Ausdruck, Hineni, sehe ich, um seine Aufmerksamkeit zu signalisieren. Jetzt höre ich zu. Ja? Es gibt manchmal Kinder, die sagen, mein Vater hört nie zu oder oft nicht zu. Ja gut, wenn er nicht weiß, dass er jetzt gerade angesprochen ist, ja? Oder irgendwie mit Arbeit beschäftigt ist, ganz klar. Aber wenn man miteinander kommuniziert, muss man klar abmachen, jetzt sprechen wir miteinander. Und dann Handy weg und noch anderes. Und dann wird kommuniziert. Und so hat Abraham auch mit Gott gesprochen. Nicht wahr? Wenn Gott ihn ruft, Abraham, Vers 1, dann heißt es in Vers 2, und er sprach, Hineni. Hebräisch ein Wort, hier bin ich. Und jetzt ist er bereit, um zuzuhören. Aber genauso wie er eben auf Gott hört, hört er auch auf seinen Sohn. Und er sagt, das Feuer, das Messer, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und Gott gibt ihm das prophetisch ein in dem Moment. Der Mann war ja völlig am Boden. Der sagt nur noch, Gott wird sie ersehen. Das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. diese Prüfung für Abraham, nachdem er 25 Jahre im Land Kanaan gewartet hat, bis Gott den versprochenen Sohn gibt. Er wurde ihm als 100-Jähriger geboren. Und jetzt, Jahre später, verlangt Gott, dass er das hergibt. Und das war so schlimm für ihn. Aber wir lesen in Vers 1, 22, 1, und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Gott prüft. Die alte Elberfelder hat noch übersetzt, versuchte. Und das Wort versuchen könnte den Gedanken nahelegen, zum Bösen verleiten. Aber es ist ja so, Jakobus 1 sagt, dass Gott eben niemanden zum Bösen versucht. Und darum das Wort, das eigentlich prüfen oder versuchen bedeutet, im Zusammenhang mit Gott muss einem klar sein, versuchen heißt nicht verleiten. Und darum hat dann die CSV Hückeswagen das ersetzt durch prüfte, damit eben nicht ein falscher Gedanke entsteht. Aber es gibt ja verschiedene Versuchungen. Es gibt die Versuchung aus der Welt, die um uns herum ist, und die müssen wir fliehen, uns örtlich Dingen entziehen, die uns eine Gefahr sein können. Und da gibt es die Versuchung von Satan, und dort müssen wir widerstehen, ein Schild des Glaubensgutes entgegenhalten, diesen feurigen Pfeilen, und sie auslöschen und mit dem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes, so widerstehen, wie der Herr Jesus in der Wüste mit Bibelzitaten den Teufel widerlegt hat. Aber dann haben wir auch die Versuchung von innen heraus, aus der Sünde. Und dort heißt es, dass wir uns der Sünde für tot halten sollen. Römer 6. Also, wenn wir das spüren, einfach nicht reagieren. So wie Tote nicht reagieren. Alkoholiker im Grab reagieren nicht auf Whiskyflaschen auf dem Grab. Das ist, haltet euch der Sünde für tot. Nicht kämpfen, einfach ignorieren. Also man muss wissen, Versuchung der Welt, fliehen. 1. Korinther 6, flieht die Hurerei, fliehe die jugendlichen Lüste, 2. Timotheus 2, Vers 22. Aber bei Satan, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. 1. Petrus 5, Jakobus 4. Und dann eben die Versuchung von innen. Da müssen wir eben ignorieren, verleugnen, sagt Titus 2, verleugnen, einfach so wie man den Bahnhof jemanden kennt und gar nicht auf ihn reagiert, ist nicht freundlich. Aber wenn es um die Sünde geht, ja, dann eben schon. Und wenn Gott uns versucht, im Sinn von prüfen, dann ist es eben wichtig zu sagen, hier bin ich. So reagiert Abraham. Hier bin ich. Das heißt, sich unter den Willen Gottes stellen. Übrigens im Hebräischen ein Wort, noch schöner als nur hier bin ich. Hineni. Und das ist ja etwas, was wir im Mund der Gläubigen im Alten Testament immer wieder finden. Man kann dem mal nachgehen, wo überall steht, hier bin ich. Immer. Hineni. Wenn wir das gelernt haben, dann wohl uns. Er war bereit. Er verstand nicht, wie kann es sein, dass Gott so etwas von ihm verlangt. Aber er hat sich dann nicht gesagt, also gut, ich mache das, aber morgen schlafe ich aus bis 22:30. Nein, wir lesen, dass er gerade früh aufgestanden ist. Vers 3, und Abraham stand früh morgens auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak seinen Sohn. Er wusste, ich muss ins Land Moria gehen. Das ist das Land, wo die bekannte Königsstadt Salem auf dem Südabhang, auf dem weit gestreckten Südabhang des Berges lag. Die Stadt von Melchisedek, 1. Mose 14. Und darum sagt Gott, gehe in das Land Moria, Vers 2, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einen der Berge, den ich dir sagen werde. Aha, also nicht auf dem Berg Moria. Da liegt die ganze Tradition falsch. Man sagt doch immer, Abraham habe Isaak auf dem Berg Moria dargebracht. Nein, er musste ins Land Moria gehen, wörtlich sogar Eretz Ham Moria, in das Land des Moria-Berges. und opfere ihn dort auf einem der Berge. Nicht opfere ihn auf dem Moria, auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Also in dem Moment hatte Gott noch nicht gesagt, welcher Berg. Aber Moria hat er gesagt. Aber der Berg der Opferung, den würde er ihm erst später sagen. Und so muss es sein, ein Berg dort in der Nähe vom späteren Tempelberg. Denn in 2. Chroniker 3, Vers 1 lesen wir ja, dass der Salomo auf dem Berg Moria den ersten Tempel baute. Und es ist so speziell, er geht da und in Vers 3 heißt es, und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Dieser Ort wird da erwähnt. Hamakom, der Ort. Und Vers 4 nochmals. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort. Das ist ein ganz spezieller Ort. Hamakom, den Ort von fern. Und erstaunlich in Vers 5, und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Wie kann er was sagen? Er wusste, er muss seinen Sohn schlachten. Und jetzt sagt er da seinen Knechten, ich gehe mit ihm dorthin, wir beten an und kehren zurück. In Hebräer 11 wird das erklärt. Durch Glauben hat Abraham eben seinen einzigen Sohn dargebracht. Und er hat eben dafür gehalten, dass Gott fähig ist, ihn auch aus den Toten aufzuerwecken. Woher ihn auch im Gleichnis empfing. Hebräer 11 macht das klar. Aufgrund von dieser Stelle. Er war überzeugt, Gott hat gesagt, in Isaak wird die Nachkommenschaft kommen. Das Volk Israel. Aber Isaak hat ja noch gar kein Kind gehabt damals. Also, wenn er jetzt sterben muss, dann muss er auferstehen und wird wieder Kinder haben. Das war die Logik, bei der in der Rechnung Gott der größte Faktor bildet. Das ist Glaube. Und wenn eben dieser Faktor, der größte Faktor, fehlt, dann wird alle Logik falsch. Und darum geht man in der Philosophie, in der gottlosen Wissenschaft geht man fehl, sobald eben der größte Faktor ausgelassen wird. Aber da war er drin. Und darum war es ihm klar, wir kommen zurück. Und hier finden wir zum ersten Mal in der Bibel das Wort anbeten. Hishtachaveh. Ganz schönes Wort. Ich liebe das. Hishtachaveh. Anbeten. Und es ist ein Grundsatz, wenn wir ein Thema studieren wollen in der Bibel. Irgendein Thema. Dann sollten wir immer zur ersten Stelle hingehen, wo das Thema zum ersten Mal erwähnt wird. Und dort werden wir ganz besondere Grundsätze finden, die wichtig sind, wenn wir auch die anderen Bibelstellen anschauen. Und was wir hier lernen, ist Folgendes. Wenn es um Anbetung geht, geht es nicht unbedingt um Hochstimmung. Ja, also Abraham war wirklich komplett am Boden. Ja? Wenn man Israel fragt, wie geht es dir, Maschlomcha, wie steht es um deinen Frieden wörtlich, dann sagt man, Me'achus, 100%, oder Metsuyan, ausgezeichnet. Aber da gibt es einen Ausdruck, den hört man nicht oft. Al-Habanim, auf dem Gesicht. Also mir geht's mies, wie es nur gehen kann. Da ist mein Gesicht am Boden. So hat sich Abraham gefühlt. Und jetzt geht es um Anbetung. Ist es nicht eine Ermutigung, wenn wir zu Hause das Gefühl haben, jetzt sind wir wirklich ganz am Boden, jetzt geht es mir so total mies, oh, und heute ist Anbetungsstunde in der Versammlung. Dann ist klar, dann müssen wir gehen. Es kommt nicht drauf an. Natürlich können wir den Herrn loben und eben so ergriffen sein, dass auch unsere Gefühle wirklich ganz, ganz freudig oben sind, so wie im Psalm 100, wo es heißt, dass wir eben mit Freuden, mit Jubel eingehen sollen in seine Vorhöfe, dient dem Herrn mit Freuden, aber das ist nicht Voraussetzung für Anbetung. Das lernen wir hier. Und wir wissen, der Zeitgeist heute sagt, abgefahrene Freude. Aber das ist nicht diese Freude, die der Herr uns gibt, auch wenn es uns ganz schlecht geht. Diese Freude, die ganz tief ist. Wie Paulus sagt in 2. Korinther 6, als Traurige, aber uns alle Zeit freuend. Das ist eine Freude, die tief im Herzen verborgen ist, die man nicht unbedingt so deutlich sieht nach außen. Und so war das bei Abraham. Er sagt, hier bin ich. Und er war bereit zu gehen. Und anbeten bedeutet übrigens auch eben dann niederknien. Kann das Wort auch bedeuten, anbeten oder niederknien. Das heißt, wir machen uns beim Knien ganz bewusst klein. Wir sind schon alle klein. Aber wenn wir uns niederknien, noch kleiner, um zu betonen, der Herr ist groß über allem und wir sind ganz klein. Ihm allein gebührt die Ehre. Ja, und so finden wir in diesem Kapitel so viele Hinweise eben auf das Evangelium, wie Gott der Vater bereit war, seinen geliebten Sohn hinzugeben. Und er hat dann ihn auf das Holz gelegt. Ja? Vers 9. Band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Genauso lesen wir das in Markus 15, wie der Herr Jesus gebunden wurde, als die Häscher zum Garten Gethsemane kamen. Und dann am Kreuz war er oben auf dem Holz. Hört mal, wie der Heilige Geist die Dinge formuliert, aber ganz bewusst, um eben den Blick auf Golgatha hin zu richten. Aber dann kam eben der entscheidende Moment, wo der Engel des Herrn vom Himmel ruft, als Abraham bereit war, gehorsam zu sein, und verhindert ihn. Abraham, Abraham, zweimal den Eigennamen. Wir finden 7 Fälle in der Bibel, wo zweimal der Vorname genannt wird. Abraham, Abraham, Mose, Mose, Samuel, Samuel und so weiter. Bis hin zu Saul, Saul. Und wer ist der Engel des Herrn? Wenn wir nachgehen, zum Beispiel in 1. Mose 16, merken wir, der Engel des Herrn. Engel bedeutet Malach auf Hebräisch, der Gesandte des Vaters. Und dort in 1. Mose 16 wird gesagt, dass er dass er Gott ist. Wird sogar gesagt, dass er Yahweh ist. Plötzlich, Hagar spricht mit dem Engel des Herrn und plötzlich heißt es, dass sie mit Yahweh spricht. Ist klar, ach, der Gesandte ist Yahweh selbst. Und sie sagt, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Ganz kurz gesagt, das ist der Herr Jesus. Und das wurde auch schon erkannt im Judentum. Ich kann das zeigen in den jüdischen Schriften, dass man verstanden hat, der Engel des Herrn ist der Messias, ist der Sohn Gottes. War bekannt. Und er ist Yahweh. Das ist bekannt in den jüdischen Schriften. Und so spricht also hier, können wir im Klartext sagen, der Herr Jesus, Abraham, Abraham, mach das nicht. Ist das nicht wunderbar? Er, der später von Gott, dem Vater, geschlagen werden sollte am Kreuz, sagt, nein, nicht Isaak, sondern ich. Das ist unfasslich. Das ist seine Liebe. So sehr hat er uns geliebt, dass wir sagen können mit dem Apostel Paulus, Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Und Gott musste ihn bestrafen, ihn schlagen an unserer Stelle. Wo lesen wir das? Schlagen wir auf Zacharja 13, Vers 7. Zacharja 13, Vers 7. Da hören wir die Stimme Gottes, des Vaters. Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist. Spricht der Herr der Hirscharen, schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Aber da müssen wir wissen, das war für den Vater ein solcher Schmerz. So etwas zu sagen, das Schwert, das spricht vom Tod, nicht wahr? Und da sagt Gott der Vater, Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Das drückt wieder die Beziehung aus zum Sohn, mein Hirte. Und gegen den Mann, der mein Genosse ist. Genosse, hebräisch, Amit, heißt der Gleichgestellte. Aber dann sagt der Vater, schlage den Hirten. Und die Herde wird sich zerstreuen. Die Jünger sind alle in alle Richtungen verschwunden. Lesen wir dazu noch etwas aus Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 10. Ein unfasslicher Vers. Da werden uns ja die Leiden des Messias beschrieben, 700 Jahre im Voraus. Und da lesen wir, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Da wird davon gesagt, dass es dazu kam, dass der Sohn zerschlagen werden musste am Kreuz. Aber wie kann es heißen, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen? Es war so ein Schmerz für den Vater, den Sohn zu geben. Es war das Höchste, was er gegeben hat. Nun, der Punkt ist der, Gottes Wohlgefallen war nicht, dass der Herr Jesus leiden musste. Und es war niemals sein Wohlgefallen, dass der Herr Jesus zum Sündenträger werden sollte. Und auch für den Herrn Jesus war das etwas so Widerliches. Darum sagt er im Garten Gethsemane, Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Das war so schrecklich, unter das Gericht Gottes zu kommen als Sündenträger. Darum sagt er, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dann, aber nicht mein Wille geschehe. Ja, was gibt es hier in der Gottheit? Zwei Willen, die sich widersprechen? Ja, natürlich. Der Wille des Vaters war, uns zu erretten. Und dieser Wille war im Widerspruch zu dem Willen. Niemals sollte der geliebte Sohn etwas mit unseren Sünden zu tun haben und dafür geschlagen werden. Das sind zwei Wille Gottes, die sich widersprechen. Und wie war das möglich, dass es gelöst wurde? Der Jesus hat seinen Willen unter diesen Willen der Rettung darunter gestellt. Und wenn man das eben vor sich hat, dann kann man das mit der richtigen Haltung lesen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und es war ja schon etwas ganz Besonderes, wenn wir zurückkehren zu 1. Mose 22. Isaak wird verschont und dann sieht er einen Widder hinter sich und den opfert er anstelle seines Sohnes. Und dann erklärt Mose, Vers 14, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Der Berg war offensichtlich namenlos im Land Moria, einer der Berge. Das war so wie auf dem Mars. Damals hatten noch nicht alle Hügel einen Namen. Jetzt gibt man mehr und mehr den Bergen Namen auf dem Mars. So hat man das auch in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Mond gemacht. Und Leute, die sich verewigen wollten, haben dann versucht, dass sie da irgendwie noch so einen Namen bekommen von einem Krater. Und so ist es auch gewesen mit den Ortschaften. Die wichtigen Orte hatten einen Namen, Berg Moria, aber die Hügel drumherum nicht. Und jetzt gibt Abraham diesem Ort einen Namen. Der Herr wird ersehen. Adonai Yireh. So heißt dieser Hügel. Und ist das nicht interessant? Er hat doch die Frage beantwortet von seinem Sohn. Das Feuer, das Holz, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Vers 7. Und Vers 8 sagt, und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und das hat sich erfüllt. Er hat einen Widder im Dickicht bekommen. der stirbt anstelle von Isaak, weil Isaak war auch ein Sünder und er konnte darum nicht zum Opfer für uns werden. Nur ein Vollkommener kann für Sünder sterben. Aber damit war es erfüllt. Nachdem alles vorbei ist, heißt es hier, der Herr wird ersehen. Adonai Yireh, das heißt wirklich Zukunft, er wird ersehen.
Was?
Ja, da ging es ums Opfer. Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Und jetzt, der Herr wird ersehen, das wahre Opfer. Das nämlich der Engel des Herrn, der Malach Adonai, der Sohn Gottes, der Messias, dass er kommen wird und wird sterben, nicht auf dem Berg Moria, sondern auf einem der Hügel im Land Moria. Und tatsächlich, heute können wir zurückblicken, Golgatha. Alle, die an der Ausstellung waren und den Hesekiel-Tempel begutachtet hatten in der Version, digitalen Version von Leandro, die wissen, Golgatha ist keine 800 Meter von dem Felsen von Moria, dem höchsten Punkt, wo später das Allerheiligste gebaut wurde, entfernt. Auf dem Nachbarhügel, dem Nordwesthügel der heutigen Altstadt von Jerusalem. Dort ist Golgatha. Und dort hat der Jesus sein Leben gegeben und hat das erfüllt. Der Herr wird ersehen. Es war eine Prophetie über ihn. Und wunderbar, er, der Engel des Herrn, der Sohn Gottes, sagt zu Abraham in Vers 17, dass er ihn reichlich segnen wird, seine Nachkommenschaft mehren wie die Sterne des Himmels, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Deine Nachkommen werden das Tor der Feinde besitzen. Und jetzt kommt's. Und in deinem Samen werden sich segnen oder werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und dieser Same Abrahams, Galater 3 sagt, man beachte hier die Einzahl. Dein Same, dein Nachkomme, nicht deine Nachkommen. Und das ist ein Hinweis auf den Messias, auf den Sohn Gottes. Also der Engel des Herrn spricht hier von sich, dass er einmal ein Nachkomme sein wird von Abraham. Denn er sollte später Mensch werden, aus diesem Stammbaum kommen und alle Nationen werden in ihm gesegnet werden. Es steht hier nicht alle Menschen, sondern alle Nationen. Warum? Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Aber nur die, die sich auch wirklich bekehren wollen und bekehren, werden gerettet. Und darum heißt es hier alle Nationen. Offenbarung 5 und Offenbarung 7 sagen, dass Menschen gerettet werden aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen und allen Sprachen. Aber nicht alle Menschen. Es gibt keine Allversöhnung. Alle Menschen könnten gerettet werden durch das Werk des Herrn Jesus. Es reicht für alle, aber nur die, die sich bekehren. Und darum heißt es, alle Nationen der Erde werden gesegnet werden, nicht alle Menschen. Ja, und bevor ich schließe, möchte ich noch lesen vor Kapitel 22, nämlich Vers 33. Kapitel 22, 1 sagt ja, und es geschah nach diesen Dingen. Was war denn vorher? 21, 33. Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich eine lange Zeit im Land der Philister auf. Da hat er auch schon angebetet. Dort ging es ihm besser. Also wir müssen jetzt nicht denken, jedes Mal, wenn wir zur Anbetung kommen, am besten geht es uns ganz schlecht. Aber wenn es uns ganz schlecht ist, ist kein Hindernis, zum umzukommen. Und dort hat er den Namen des Herrn angerufen und hat dort zuerst noch eine Tamariske gepflanzt. Die Tamariske ist ein Baum, ganz typisch in der Gegend von Beersheba. Und dieser Baum ist so speziell, die Blätter sind so speziell. Nachts sondern die Salzkristalle ab. Und daran kondensiert sich das Wasser in der Luft. Und am Morgen gibt es dort ganz viele Tröpfchen. Auch in der Wüste. Ja, gibt ja auch dort Luftfeuchtigkeit. Kondensiert sich. Und darum unter einer Tamariske ist es einem deutlich kühler als unter anderen Bäumen. In der Wüste nimmt man das wahr. dieser kühlende, wohltuende Baum, weil dann das Wasser eben verdunstet, wenn die Sonne aufgeht. Und das ist ja ein exothermer Vorgang, vielleicht in der Chemie gelernt. Und das führt dazu eben, dass es kühler wird. Es ist der gleiche Effekt. Wir sind nass und dann haben wir kalt. Ja, nach dem Baden. Woher kommt das? Exothermer Prozess. Da wird eben die Wärme wird entzogen und wird gebraucht, um das Wasser zu verdunsten. Dann wird es kühler. Ja, darum schwitzen wir. Darum hat Gott uns so gemacht, dass wir schwitzen können, damit dieser Prozess geschieht. Und dann geht es uns besser in der Hitze. Und hier mit dem Baum wird eben die Hitze entzogen. Es ist deutlich kühler. Und so ist eben diese Tamariske auch ein Bild von dem Herrn Jesus, der uns in der Hitze des Lebens immer wieder diesen kühlen, kühlenden Schatten gibt. Ganz im Sinn von Hohelied 2, wo die Braut sagt, dass sie sich mit Wonne gesetzt hat in den Schatten ihres Geliebten. Und so will der Herr uns auch diesen Schatten geben, diese Kühlung, wenn es geht, dass wir seinen Namen anrufen und ihn anbeten.